Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir für deine Behandlungen. Und Herr, wir wollen die Züchtigung des Herrn nicht gering achten. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, wenn wir von ihm gestraft werden. Denn du strafst uns nicht mit ewiger Strafe zur Verdammnis, sondern mit zeitlicher Strafe zur Errettung. Denn die, die durch die Züchtigung des Herrn geübt sind, wird die Heiligkeit teilhaftig. Du behandelst uns nicht als Bastarde, sondern als Kinder, als Söhne und Töchter im Bund mit dir. Dafür danken wir dir. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Herzensaugen aufschließt heute Morgen, dass wir erkennen, lege uns die Schrift aus, lass unsere Herzen brennen, wie die Emmaus-Jünger gesagt haben, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. So rede du heute mit uns und lass unsere Herzen brennen. Lass sie lodern, lass sie berührt sein von dir. Wir wollen nicht unverändert unter der Predigt, unter dem Wort weggehen, sondern wir wollen verändert weggehen. Herausgefordert, aber verändert. Konfrontiert, aber ins Licht gebracht. Gezüchtigt, aber geheiligt. Herr, wir geben uns dir jetzt hin und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Amen. Das sind die Dinge, das sind die Themen. Diese Themen der Nachfolge, die uns weiterbringen. Gottes Handlungen an uns als seinem Volk müssen wir verstehen. Weil sonst werden wir verwirrt sein. Wir werden den Teufel mit Gott und Gott mit Teufel verwechseln. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als Gott mit dem Teufel zu verwechseln. Wir sind in einer Predigtreihe seit letzter Woche zum Thema Bund. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Paradigmen gibt, das heißt Sichtweisen darauf, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Es gibt dem Jesus den Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Es gibt Jesus den Hirten und die Gemeinde als eine Schafherde. Es gibt Jesus den Feldherrn und die Gemeinde als seine Armee. Es gibt den Vater und wir seine Kinder. Und es gibt das Paradigma des Bundes. Und das ist nachdem, dass wir Kinder Gottes sind, das ist nur meine persönliche Meinung, ihr könnt da gerne andere Meinung haben, aber das ist meiner Meinung nach das zweitwichtigste Paradigma, was wir verstehen müssen, um zu verstehen, wie Gott mit uns umgeht. Was ist Gottes Part, was ist unser Part? Und wir haben darüber gesprochen, was diese verbindliche Beziehung als Bund, die ja in unserer Gesellschaft so entstellt ist und selbst in der Heiligkeit des Ehebundes ja gerade im letzten Jahr so kaputt gemacht wurde. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns darauf zurücksinnen, ihr wisst, was ich meine, dass Gott ein Gott ist, der die Bündnisse stiftet. Und der uns als seine Bündnispartner versteht. Wir haben darüber gesprochen, dass immer wenn in der Bibel steht, mein Volk, dein Volk, unser Gott, mein Gott. Wir haben Psalm 63, ja, das O Gott, was Enrico vorgelesen hat. O Gott, mein Gott bist du. Das heißt, O Gott, du bist der Gott von Himmel und Erde. Du hast alles geschaffen, aber du bist nicht nur der Schöpfergott, allmächtig, sondern du bist mein Gott. Du hast dich mir verpflichtet und ich habe mich dir verpflichtet. Wir haben einen Bund geschlossen. Und wir haben uns angeguckt, was bei einem Bündnisschluss passiert. Ich gehe nochmal ganz kurz durch die Punkte durch. Ihr könnt die Predigt auch gern euch nachhören oder anschauen. Es gibt eine Unsicherheit zwischen Personen oder Gruppen, ein ungeklärtes Verhältnis, was Klärung bedarf. Dann wird ein Bundesdokument aufgesetzt, Drittens, es gibt ein Zeichen des Bundes. Viertens, die Inhalte werden definiert, die Bestimmungen des Bundes, Segen und Fluch. Fünftens, Gott wird als Richter und Zeuge angerufen über den Bund. Sechstens, ein Eid wird geschworen. Das ist das Ende allen Widerspruchs. Ein Eid, auf den kann man sich verlassen. Ein Eid darf niemals gebrochen werden. Siebtens, man vollzieht einen Opferakt, Blut muss fließen. Und achtens, ein Mahl bildet den Abschluss, ein Essen. So, und wir haben das uns alles ein bisschen näher angeguckt und wir könnten da ausufern darüber lehren. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr besonders die Schriften im Alten Testament lest, lest es unter dem Blick des Bundes. Und betet zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich lese hier den Psalm, Herr, zeig mir doch deinen Bund. Und du wirst garantiert was finden. Gott wird garantiert dir etwas zeigen. Weil das allumfassend ist durch alle Bücher der Bibel hinweg. So, und der Titel der heutigen Predigt heißt Die Grundlage des Gottesbundes. Nächste Woche wird Thomas über den Ehebund sprechen. Und ich werde heute über den Gottesbund sprechen. Und das sind zwei ganz verschiedene Themen. Wir können Parallelen ziehen, aber es ist etwas sehr Unterschiedliches, ob zwei Menschen miteinander einen Bund schließen oder Völker einen Bund schließen oder ob man mit einem Gott einen Bund schließt. Mit dem lebendigen Gott einen Bund schließt. Das sind ja sehr, sage ich mal, eher ungleiche Bündnispartner. Der eine Gott, ungeschaffen, in Ewigkeit bestehend, außerhalb von Zeit und Raum und ein Mensch. Also wirklich ungleicher geht's nicht. Und deshalb ist es, lasst uns mal aufschlagen, Hesekiel Kapitel 16. Wir sprechen heute über die Grundlage des Gottesbundes. Hesekiel Kapitel 16 ist ein sehr aufwühlendes und sehr schockierendes Kapitel. Mit Details, wo wir uns manchmal denken, das hätte sich der Herr auch sparen können. Aber es ist dennoch gut, dass sie drinstehen. Weil sie offenbart die Sichtweise Gottes auf sein Volk, was den Bund nicht hält und den Bund bricht. Ihr könnt das gerne mal in einer ruhigen Minute lesen und das auf euch wirken lassen. Das ist ein ziemlich langes Kapitel, 63 Verse. Und heute lesen wir Vers 1 bis 8. Das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen. Menschensohn, halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sage, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Die Grundlage des Gottesbundes mit uns als Menschen ist Erbarmen, Liebe und Güte. Erbarmen, Liebe und Güte. Gott malt uns hier in bunten Farben vor, wie er die Menschen sieht, die von Gott verlassen sind. Es gibt wohl nichts Hilfloseres als ein frisch geborenes Baby. Es gibt nichts, was mehr Fürsorge, mehr Liebe, mehr Aufopferung bedarf als ein frisch geborenes Baby. Alle 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, da gibt es ja verschiedene Ansichten, muss das gefüttert werden. Es muss sauber gemacht werden, besonders nach den ersten Stunden nach der Geburt. Das ist ziemlich eklig, was da rauskommt. Das klebt so. Und hier lesen wir, dass ein Kind auf die Welt gebracht wurde und aufs Feld geworfen wurde. Der Nabel nicht abgeschnitten, nicht gewaschen, nicht mit Salz eingerieben, so zur Desinfektion, sondern einfach weggeworfen. So wie es rauskam, nicht auf den Arm genommen, sondern weggeschmissen. Das ist der geistliche Zustand eines jeden Menschen, der nicht in einer, der noch nicht die Fürsorge und die Liebe Gottes erfahren hat. Natürlich wissen wir, es geht ja nicht um ein echtes, leibhaftiges Kind, was hier weggeworfen wurde, sondern Gott gebraucht ein Bild und er sagt, so warst du, als ich dich erwählt habe. Ich bin an dir vorübergegangen und ich kann mir vorstellen, also weil ich habe das ja nun schon 3-mal erlebt, wenn diese kleinen Babys schreien, dir fährt es durch Mark und Bein. So die großen, die kann man ertragen, wenn die immer brüllen und schreien. Aber wenn diese kleinen Piepsi-Mäuse da anfangen, mit ihren Stimmen zu schreien, als Eltern, du kannst da nicht, es tut richtig weh in dir drin. Du musst dich über das Kind erbarmen. Und so kann ich mir vorstellen, wie Gott sagt, ich ging an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blut zappeln. Und dann nahm ich dich und sagte, du sollst leben. Was für eine herrliche Beschreibung von der Errettung Gottes für Sünder, von der Liebe Gottes für Sünder, das Erbarmen, die Güte Gottes. Die Grundlage des Gottesbundes ist Erbarmen, Liebe und Güte. Noch bevor Gott einen Bund mit uns als Menschen schließt, geht er in Vorleistung. Er opfert seine Liebe, seine Hingabe, sein Erbarmen, bevor er irgendetwas zurückbekommen kann von uns. Und das ist so, darum geht es jetzt die ganze Zeit, die nächste 3/4 Stunde, um diese eine Tatsache. Gott gibt sich hin, bevor wir ihm irgendetwas geben können. Bevor Gott uns in die Verpflichtung nimmt, in seinem Bund, geht er in Vorleistung mit Erbarmen, Liebe und Güte. Und er spricht ja zu Jerusalem hier, zu Israel, dem Volk Gottes. Er sagt, dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Du hast heidnischen Ursprung. Abraham war kein Engel vom Himmel gekommen. Abraham war ein Heide, wie damals jeder ein Heide war. Es gab damals noch kein Israel, noch kein Bund mit Gott. Jeder hatte seinen eigenen Gott, diesen Teraphim. Den so einen kleinen Hausgott, den jeder so bei sich hatte. Und da gab es dann so private Gottesdienste. Jeder hatte so seinen eigenen kleinen Gott. Und das ist das erste Mal, dass Gott mit Abraham ist, dass Gott sich verpflichtet einem Menschen, der lebendige Gott selber. und Gott muss uns zeigen, oder ja, wie soll ich das sagen? Gott muss uns zeigen, dass die Grundlage unserer Beziehung mit ihm nicht unsere Entscheidung ist. Auch nicht unser Können, auch nicht unsere Treue, auch nicht unsere Hingabe, auch nicht unsere Liebe. Die Grundlage des Bündnisses mit Gott, unsere Beziehung zu Gott, ist seine Güte, Liebe und sein Erbarmen. Manchmal denken wir ja, Gott hat schon richtig einen guten Griff gemacht mit mir. So, wenn der mich nicht hätte, so einen musst du erst mal finden, der hier so eifrig und so hingegeben und so voller Liebe und jemand, der so viel betet wie ich. Voller Liebe, ja. Manchmal habe ich so den Eindruck, oder so war ich früher noch schlimmer, dieses, ich halte die Wahrheit hoch. Ich streite für die Wahrheit. Gott hat schon richtig Glück, dass er mich auf seiner Seite hat. Wer sollte sonst da die wahre Lehre und die wahre Erkenntnis verkünden? Stolz. Stolz. Stolz, der nicht daher kommt, dass wir irgendwie wirklich etwas hätten, sondern Stolz, der aus einer Lüge kommt. Oder noch näher definiert, Stolz, der von Vergessen kommt. Niemals, niemals, nie sollten wir vergessen, wie unser Anfang war. Niemals, nie dürfen wir vergessen, woraus Gott uns gerettet hat. Niemals, nie dürfen wir vergessen, was Gott an Vorleistung bezahlt hat. 3 Jahre, bevor ich mich bekehrt hatte, schlussendlich, saß ich schon in so einem Lobpreisgottesdienst in der Oase. Ich war dann geflasht, als ich feststellte, dass Matze Henker da der Lobpreisleiter war. Und die Gegenwart Gottes war dort. Und ich habe Nein gesagt. Ich war den Tränen nahe, ich war fast geplatzt. Aber ich konnte das nicht einordnen, nicht verstehen, ich wusste das nicht. Aber es war vorläufige Gnade. Gott hat mir gezeigt, dass er mich liebt. Gott hat er gezeigt, ich ziehe dich, ich habe Interesse an dir. Ich tue dir jetzt schon Gutes. Wie er meine Bekehrung eingefädelt hat, ist vorläufige Gnade gewesen. Ich habe ihm da nichts irgendwie Gutes getan, dass er das macht. Paulus bringt es so wunderbar auf den Punkt und sagt, ihr habt nichts, was ihr nicht empfangen habt. Also warum rühmst du dich, als ob du etwas geleistet hättest, aber du hast doch alles empfangen. Es ist alles empfangen. Bevor du Gott irgendetwas Gutes tun kannst, bevor du ihm irgendwie Liebe beweisen kannst, bevor du irgendwie Hingabe zeigen kannst, bevor du dein Kreuz auf dich nehmen kannst, um ihm Ehre zu machen, bevor du ihn bekennen kannst, war Gott dir gegenüber schon gnädig und barmherzig. Ich sah dich da in deinem Blut zappeln, in deinem Dreck, in deinem Blut. Geburt ist eine sehr blutige Sache. Ich durfte das dann immer wegmachen da bei uns. Meine Frau ist ins Bett und ich habe es, egal. Wir haben eine Hausgeburt gehabt, zwei Stück. Ich sah dich da zappeln in deinem Blut, dein Nabel nicht abgeschnitten. All das, was man mit Neugeborenen macht, wurde mit dir nicht gemacht. Und gerade dich, als das verachteste Geschöpf, als nicht, du kannst mir nichts geben, dich habe ich erwählt, sagt Gott. Gott hat dich ausgesucht. Nicht, weil du ihm irgendwas bringst, sondern weil er dich liebt. Jetzt muss ich auch mal schauen, was ich hier stehen habe. Das Kind kann nichts tun aus sich selbst. als zu sterben. Der Tod kommt ganz von alleine. Das Baby braucht jemanden, der von außen kommt und es nimmt, es versorgt, es großzieht. Lass uns mal Jeremia Kapitel 31 aufschlagen. Der Prophet Jeremia hat so viel dazu zu sagen. Und das ist wohl einer der Verse, die auch sehr bekannt sind. Jeremia 31, Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Doppelpunkt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Von ferne her ist mir der Herr entschieden. Gott war noch weit weg, überhaupt noch nicht auf meinem Schirm, überhaupt noch nicht, ich konnte mit ihm noch gar nichts anfangen, geschweige denn, dass ich gebetet habe oder Bibel gelesen habe oder gefastet. Ehe ich irgendetwas für ihn tun konnte, der Herr ist mir von Weitem erschienen. Und er sagt, ich habe dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich glaube, in der Luther steht, bin ich mir nicht ganz sicher, aus lauter Güte. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Das Einzige, was zu deiner Rettung geführt hat, war die Gnade Gottes. Du hast reagiert auf diese Gnade. Du hast entsprechend gehandelt, als dir diese Gnade klar wurde, als dir diese Liebe klar wurde. Du hast ihm Ja gesagt, aber du hast deine Rettung nicht verursacht. Der Verursacher deiner Rettung ist Gott allein. Der Verursacher, dass du nicht in die Hölle gehst, ist Gott allein. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Gnade, aus lauter Güte. Und bevor wir überhaupt über einen Bund sprechen, einen Bund mit Gott, müssen wir verstehen, dass wir überhaupt in diesen Bund eintreten, überhaupt in Jesus sind, überhaupt das Abendmahl feiern als Gedenken an diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Bevor das alles passiert, ist die Grundlage seine Liebe, sein Erbarmen, seine Gnade. Gott ist ein Risiko eingegangen, als er Jesus, jetzt fasse ich schon vor, aber Gott ist ein Risiko eingegangen, als er Fleisch geworden ist, als das Wort Fleisch wurde und Jesus auf diese Welt kam. Er ist ein Risiko eingegangen, als er ans Kreuz gegangen ist. Da haben wir noch nichts für ihn gemacht. Seine Jünger selbst haben ihn verraten. Er ist ein Risiko eingegangen, als er sich so ausgeliefert hat. Er ist in Vorleistung gegangen. Und diese überströmende Gnade ist jetzt für uns zugänglich und wir können Nein sagen. Das ist das Risiko. Wir können Nein sagen. Wir können verleugnen. Wir können uns abwenden von ihm. Das ist das Risiko, was er eingegangen hat. Er hat gesagt, ich nehme dieses Opfer, ich bezahle den Preis, selbst mit dem Risiko, dass ich abgelehnt werde. Und das ist das Gebet des Himmels, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden empfängt. Aus lauter Gnade. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Es gibt in der Schrift verschiedene Gottesbündnisse und in jedem dieser Gottesbünde können wir diesen Aspekt sehen. Ich habe hier A bis D. Punkt A. Um mal wieder zu einer vernünftigen Predigtstruktur zurückzukommen. Der Noah-Bund. Wir werden die Schriftstelle nicht aufschlagen, aber ihr könnt es notieren, wenn ihr das möchtet. 1. Mose, Kapitel 9. Gott vernichtet alles Leben auf diesem Planeten. Und er sagt zu Noah, dich will ich retten, dich und deine Familie. Dich will ich retten. Und er sagt ihm, bau das Boot, bau die Arche. Und er baut die Arche und alle Tiere gehen da rein und die Familie geht da rein. Und dann kommt die Vernichtung, die ein Bild für das zukünftige Gericht ist. Eine Vernichtung und nichts bleibt übrig, außer Noah und seine Familie. Und das Wasser fängt an wegzusickern, wegzuverdampfen und zu versickern. Und die Arche setzt auf und alle Tiere und Noah kommen wieder heraus. Und erst dann sagt Gott, ich will einen Bund schließen. Ich schließe einen Bund mit dir und deinen Nachkommen. Vor dem Bund kommt die Gnade. Vor dem Bund ist die Liebe, das Erbarmen, die rettende Gnade bereits da. B. Der Abraham-Bund. Ich habe vorhin schon von ihm gesprochen. 1. Mose 15, Vers 7 bis 21 und Kapitel 17, Vers 3 bis 14. Entschuldigung. 1. Mose 15, Vers 7 bis 21 und Kapitel 17, Vers 3 bis 14. Diese Geschichte von 1. Mose 12 an mit Abraham ist ein intensives Studium wert. Gott ruft Abraham aus seinem Vaterhaus heraus. Gott ruft Abraham, ohne dass Abraham irgendwas für ihn gemacht hat. Gott verspricht, er verheißt Abraham und Abrahams Nachkommen seinen Segen, ohne dass Abraham was gemacht hat. Gott verheißt ihm Nachkommenschaft, so wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel, ohne dass Abraham was gemacht hat. Er verspricht ihm das Land Kanaan zum Besitz, ohne dass Abraham etwas getan hat. Er steht ihm bei und gibt ihm den Sieg über seine Feinde, ohne dass Abraham etwas geleistet hat. Und erst dann schließt er einen Bund mit ihm. Vor dem Bündnis, vor der Verpflichtung, vor diesem Eid, den man dann nicht mehr brechen kann, gibt Gott Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Gottes Ziel ist nicht, dass wir in dieser losen Verbindung mit ihm bleiben, so wie, ja, der Herr ist gnädig, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte und die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte. Nein, er gibt diese Gnade, was übrigens auch eine Gnade ist, sogar für die Ungerechten, damit die Ungerechten zu Gerechten werden. Damit die Gottfernen sich bekehren zu ihm. Gott, der Apostel Paulus ist auf dem in Athen auf dem Areopag, diesem Diskutierforum da von den intellektuellen Freaks, und die verbrachten den ganzen Tag da, um einfach nur Sachen zu hören, ähnlich wie unsere Kultur heute, immer was Neues. Und Gott sagt, Gott hat sich dieser unbekannte Gott, den ihr anbetet, ja, die hatten da so einen Altar als Versicherung aufgestellt. Falls es noch einen Gott gibt, von dem wir nichts wissen, dann opfern wir dem auch schon mal so im Voraus. Es könnte ja sein, da gibt's noch einen. Und Paulus hat das gesehen und hat gesagt, dieser Gott, den ihr anbetet, ohne ihn zu kennen, der hat sich über euch erbarmt, indem er euch, und er hat sich, da heißt es, nicht unbezeugt gelassen, indem er euch Ernte gegeben hat, Regen und den Segen Gottes vom Himmel. Und aber jetzt ist die Zeit der Unwissenheit vorbei. Jetzt stellt er sich vor, jetzt offenbart er sich, jetzt zeigt er sich in seinem Willen. Und er gibt diese Botschaft an die Athener und fordert sie heraus und sagt, jetzt ist der Zeit gekommen. Gott möchte sich mit euch versöhnen in seinem Sohn Jesus Christus. Bevor Gott uns auffordert, ihm gehorsam zu sein, bevor Gott uns auffordert, ihm treu zu sein, bevor Gott uns in die Nachfolge ruft von Jesus Christus, war er schon gnädig und barmherzig. Punkt C. Der Sinai-Bund. Das lesen wir im 2. Mose, Kapitel 19 bis 24. Dieser Bund kommt zustande, der hängt ja zusammen mit der ganzen Erlösung von Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und Gott befreit ja das Volk Israel nicht einfach so aus Ägypten, weil ihnen die Israeliten so leid tun, sondern er befreit sie, weil er sich an den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob erinnert. Müsst ihr euch mal vorstellen, 400 Jahre, 440 Jahre. Und dann kommt Gott und sagt, ich erinnere mich an den Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe. Und die Israeliten waren ja gar keine Hebräer mehr, die waren ja Ägypter. Sahen äußerlich vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Herzen, im Denken, in der Sprache Ägypter. Und Gott befreit sie teilweise wider Willen, ja. Und die wahre Katastrophe kommt dann erst zum Ausmaß, als sie dann befreit sind und sie eigentlich wieder zurück wollen nach Ägypten. Da gibt es so ein schönes Lied von Keith Green, I wanna go back to Egypt. Ich will zurück nach Ägypten gehen. Where it's warm and secure, I wanna go back to Egypt. Where my friends wait for me. Ich will zurück nach Ägypten, wo es warm und sicher ist. Und hier kann ich nicht aufhören zu laufen, weil der Sand so heiß ist. Ah. Gott geht in Vorleistung gegenüber dem Volk Israel. Er beruft Moses, bereitet ihn in der Wüste vor, sendet ihn zu seinem Volk und sagt, der Herr hat mich gesandt, um euch zu befreien. Geht zum Pharao und er konfrontiert den mächtigsten Mann der Welt. Das ist wie wenn ich heute zu Donald Trump gehen würde und sagen würde, lass mein Volk gehen. Das ist ein ganz ähnlicher Vergleich. Ja? Sorry. Halleluja. Und der Pharao weigert sich. Und dann sendet Gott die 10 großen Wunder. Das waren Wunder. Wenn du denkst, Wunder sind immer nur die tollen Sachen, wo ein Bein nachwächst oder auf einmal jemand, der im Rollstuhl sitzt, wieder gehen kann, dann hast du keine biblische Definition davon, was ein Wunder ist. Ein Wunder kann etwas Furchtbares sein, etwas Schreckliches. Kann mit Leid verbunden sein. Gott sendet Wunder, um erstens den Pharao zu demütigen und zweitens, um die Götter Ägyptens zu demütigen. Jede einzelne Plage, die Gott sendet, ist ein Faustschlag in das Gesicht eines Gottes. Das ist ganz interessant. Okay, er geht in Vorleistung, er holt sie aus Ägypten heraus. Ja, die kommen ja nicht als Arme und sind auf der Flucht, sondern die nehmen Beute mit. Gold, also die Ägypter haben denen noch ihre wertvollsten Dinge hinterhergeschmissen. Bitte geht, nehmt unser Gold, nehmt unser Geld, nehmt alles. Manche Ägypter sind sogar mitgegangen, weil sie gemerkt haben, das ist der wahre Gott, zu dem Volk will ich gehören. Und sie gehen bis an das Meer und Gott zieht eine feurige Mauer hinter ihnen her, dass der Pharao sie nicht erreichen kann. Er spaltet das Meer und geht hindurch und das Volk geht hindurch und verschlingt die Armee des Pharao. Die Wolkensäule, die Feuersäule geht vor dem Lager her Und dann gibt's kein Wasser und aus dem Felsen fließt ein Strom. Und dann gibt's kein Fleisch und auf einmal kommen da die Wachteln bis Kilometer. Überall liegen Wachteln, Fleisch bis zum geht nicht mehr. Und dann wollen sie Brot und jeden Morgen kommt das Manna. Und dann kommen sie an den Sinai und Gott sagt, ich will einen Bund mit ihnen schließen. Vor dem Bund kommt eine vorläufige Gnade. Bevor wir in den Bund mit Gott eintreten, ist seine Liebe, sein Erbarmen, sein uns Zugewandtsein schon da. Und da sehen wir auch, das ist der Unterschied zwischen Bund mit Gott und Bund mit Menschen. Ein Bund mit Menschen funktioniert so nicht. Der wird geschlossen und ab dem Bundesschluss ist man sich gnädig, ist man liebevoll, versorgt man sich. Aber beim Bund mit Gott ist es ganz anders. Gott geht in Vorleistung. Er versorgt sie in der Wüste und schließt danach einen Bund. Das hat immense Vorteile, dass Gott so in Vorleistung geht. Nämlich, wir können uns sicher sein, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und weil er mir gestern gnädig war, wird er mir morgen gnädig sein. Wenn er mich gestern versorgt hat, wird er mich morgen versorgen. Wenn er mich gestern gerettet hat, wird er mich morgen retten. Ich kann sicher sein. Ich weiß, wenn ich jetzt einen Bund schließe mit Gott, wenn ich diesen Bund neu bestätige, er war so gnädig zu mir, warum sollte er nicht gnädig weiterhin mit mir sein? Er hat mir geholfen, durch die Schwierigkeiten, durch die Herausforderungen, durch das Leid hindurchzugehen. Er wird mir morgen helfen, durch die Schwierigkeiten, Herausforderungen und das Leid hindurchzugehen. Er hat mich damals befreit von meinen Feinden, er wird mich morgen befreien von meinen Feinden. Ich kann sicher sein. Für ihn ist es ein viel größeres Risiko als für uns. Und deswegen Schmerz ist es meiner Meinung nach ein Schmerz im Herzen Gottes, wenn wir seine Treue, seine Fürsorge und seine Liebe anzweifeln. Und wenn solche Gedanken kommen, du kannst dir eigentlich hundertprozentig sicher sein, da steckt der Feind dahinter. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, wenn solche Gedanken kommen. Ja, wenn solche Gedanken kommen, heißt nicht, dass du irgendwie besessen bist oder so. Das heißt einfach, da hat jemand zu dir was geflüstert, hat jemand zu dir geredet. Und sage, nein, ich erinnere mich an die Gnade Gottes. Da gibt es einen Psalm, Psalm 100 irgendwas. Ich weiß nicht genau, welcher Psalm. Schreib mal 100 irgendwas hin. Nee. Und da heißt es, Gott befreit uns aus Ägypten. Die Gnade des Herrn währt für immer. Gott ließ uns durch das Meer hindurchgehen. Die Gnade des Herrn währt für immer. Gott versorgte uns in der Wüste mit Manna. Die Gnade des Herrn währt für immer. Gott hat für uns die Könige dahingegeben. Og, den König von Baschan, die Gnade währet für immer. Und dann diese Amoriter, die Gnade des Herrn währt für immer. Er gab uns das Land, die Gnade des Herrn währt für immer. Und immer wieder ruft er sich zurück. Die Gnade des Herrn wird mir nicht weichen. Sie währt für immer. Sie war gestern da, sie wird morgen da sein. Stell dich doch dem Feind entgegen. Es gibt viel sinnlosen geistlichen Kampf, wo man so Falten kriegt und dann so, und so Leute macht man immer einen großen Bogen. Aber das ist ein guter geistlicher Kampf, einen, den es sich lohnt zu kämpfen. Kämpfe doch da auf dieser Stelle gegen den Feind. Lass dir doch vom Feind nicht vorschreiben, wie, jetzt sucht ihr alle die Bibelstelle. Lass dir doch vom 136, dankeschön. Lass dir doch vom Feind nicht vorschreiben, wie dein Gottesbild auszusehen hat. Das ist das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild machen. Gott sagt, ich bestimme, wie ich bin. Du darfst es nicht umändern und der Teufel schon gar nicht. die Gnade des Herrn währt für immer. Halte fest daran, dass Gott gnädig ist. Er war gnädig und wird gnädig sein. Der Grund, weshalb du überhaupt in einer Beziehung zu Jesus Christus stehst, ist seine Gnade. Wenn er sich nicht erbarmt hätte und die Decke über deinem Herzen weggenommen hätte, würdest du überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, Jesus Christus nachzufolgen. Du würdest nicht auf den Gedanken kommen. Das wäre keine Option für dich. Weil wir sind von Natur aus entfremdet dem Leben Gottes. Wir haben nichts mit der Erkenntnis Gottes zu tun. Die Gnade des Herrn währt für immer. Psalm 136, komm, jetzt lesen wir das. Jetzt will ich es wissen. Also nicht komplett, aber. Psalm 136. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Dank dem Gott der Götter, denn seine Gnade währet ewiglich. Dank dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währet ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währet ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währet ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade währt ewiglich. Den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade währt ewiglich. Und jetzt kommt's. Der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel aus ihrer Mitte führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen, denn seine Gnade währt ewiglich. Denn das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel mitten hindurch führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Und dem Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Gnade währt ewiglich. Und mächtige Könige tötete, denn seine Gnade währt ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Gnade währt ewiglich. Og, den König von Baschan, denn seine Gnade währt ewiglich. Jetzt machen wir es auch bis zu Ende. Und ihr Land als Erbe gab, denn seine Gnade währt ewiglich. Als Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Gnade währt ewiglich. Der an uns gedachte, in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewiglich. Und uns vor unseren Feinden erlöste, denn seine Gnade währt ewiglich. Der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Gnade währt ewiglich. Dank dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währt ewiglich. Amen. Von denen, die die Gnade Gottes vergessen haben, heißt es im Petrusbrief, sie sind fruchtleer. Christen, die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen haben. Das ist etwas, was wir niemals, nie vergessen dürfen. Niemals, nie. Dass wir von unseren Sünden gereinigt wurden. Dass Gott uns gnädig war. Es gibt noch mehr Gottesbündnisse. Einen möchte ich noch behandeln. Punkt D. Gottes Bund mit David. Einzigartig in seiner Natur. Und deshalb ein Hinweis auf den Messias. 2. Samuel Kapitel 7. Da steht das geschrieben. Und dazu gibt es noch zwei andere Schriftstellen. Ich sage die mal an. Jesaja 55, Vers 3 und Jeremia 33, Vers 20 und 21. Da sagt Gott, in Jeremia 33, 20 und 21 sagt Gott, wenn du meinen Bund mit Sonne und Mond und Tag und Nacht aufheben kannst, dann kannst du auch meinen Bund mit meinem Knecht David aufheben. Wow. Niemand kann Sonne und Mond irgendwie verändern oder irgendwie das aus dem Gleichgewicht bringen oder dass die Erde sich schneller dreht oder sowas. Das ist ein festgesetzte Dinge. Gott hat das festgesetzt mit diesen ganzen physikalisch-mathematischen Gesetzen, die da am Funktionieren sind, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Und wir können das nicht verändern. Gott sei Dank. ein, zwei Zentimeter out of position, es wäre kein Leben auf der Erde möglich. Die Gnade des Herrn währt für immer. Gott sagt zu David, David hat in seinem Herzen einen Gedanken. Er sagt, er möchte ein Haus bauen für Gott. Ich möchte einen Tempel bauen für meinen Herrn. Und dann ruft er Nathan und sagt, ich will einen Tempel bauen. Steht alles in 2. Samuel 7. Was sagt denn Gott dazu? Ja, gute Frage. Wenn wir Ideen haben und Vorstellungen, immer bitte erstmal fragen, was sagt Gott eigentlich dazu? Und Nathan sagt, alles, was du auf dem Herzen hast, tu das. Gott ist mit dir. Und in dieser Nacht schläft der Nathan unruhig. Und Gott sagt, das war nicht alles, was ich sagen wollte. Geht zurück zu David. Und dann schließt der Herr, er nimmt das Wort Bund, kein einziges Mal in den Mund, aber er schließt einen Bund mit ihm. Und er sagt, David, ich habe dich hinter den Schafherden weggeholt und dich bestellt, dass du Fürst über mein Haus Israel sein sollst. Und an diesem Tag verspreche ich dir, dass es mir nie einem Nachfahren Davids auf dem Thron Israels fehlen wird. Eine Prophetie auf den Messias hin, der in Ewigkeit herrscht und thront. Und David ist so geflasht, das ist das einzige Mal, wo wir lesen, dass sich jemand hinsetzt beim Gebet. Er setzt sich hin und sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Ich war hinter den Schafherden. Niemand wusste von mir. Niemand hat mich gesehen. Wahrscheinlich ist David auch ein uneheliches Kind. Deswegen wurde er nicht zu den Söhnen gezählt. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Niemand hat mich gesehen. Aber Gott hat mich gesehen. Als ich noch nichts geleistet habe, hat Gott mich gerufen. Gnade. Gott hat Gnade bewiesen. David hat sich nicht selbst zum König gesalbt oder war so ambitioniert, so als Kind, ja, ich will Präsident werden oder ich will Bundeskanzler werden und dann wird alles in meiner Karriere in die Wege gelenkt und dann mache ich das Studium und jenes und gehe in diese Partei, um irgendwann in 30 Jahren Bundeskanzler zu sein oder Kanzlerin. Sondern David hat nichts dergleichen getan. Es war noch nicht mal seine Idee, dass er König sein sollte. Gott hat ihn hinter den Schafherden weggeholt. Und Gott war ihm gnädig und treu. Halleluja. Er ist barmherzig. Bevor du irgendetwas geleistet hast. Er ist gnädig, bevor du dich gedemütigt hast. Und das ist für alle, die die Schrift ernst nehmen, ein Riesending. Gott ist jemandem gnädig, ohne dass er sich demütigt. Das geht eigentlich nicht. Aber Gottes Gnade, Gottes Liebe ist so überschwänglich und er sieht uns, wenn er uns ruft, er sieht uns, wenn er uns diese vorläufige Gnade geben wird, sieht er uns schon, dass wir eines Tages mit ihm im Bund stehen werden. Er gibt uns diese Vorleistung, damit wir Ja sagen zu ihm. Eigentlich hätte er das nicht nötig, aber er tut es. Eieiei. Lass uns mal den Epheserbrief aufschlagen. Epheser Kapitel 2. Ich lese ab Vers 11 bis 18. Darum, gedenkt daran. Hier müssen wir erstmal einen kurzen Einschub machen. Denkt daran. Bitte vergesst das nicht. Haltet euch das vor Augen. Lasst das wichtig sein, so wichtig, dass ihr immer und immer und immer wieder daran denkt. Denkt daran. In uns drin muss wie so ein Erinnerungs-, ich habe in meinem Handy so verschiedene Erinnerungen. Jeden Abend, 9:30 werde ich erinnert, dass ich ins Bett zu gehen habe. Ja, das ist meine Erfahrungswerte, seit 5 Jahren oder so habe ich diese Erinnerung drin. Und da steht dann immer groß bei mir auf meinem Handy, such den Herrn am Morgen. Gott möchte uns eine Erinnerung hineinpflanzen, so eine Erinnerungs-App, dass wir immer wieder an etwas denken. Und das kommt jetzt. Denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Es gibt Prediger und Dienste, die sagen, vergiss das alles. Just forget it. Jetzt stehst du in der Gnade, jetzt stehst du in Christus, jetzt stehst du in ihm. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich vergesse das alles. Paulus sagt das Gegenteil. Denkt daran. Denkt doch bitte daran, wie du dastandest ohne Christus, ohne Gott. Als Fremdling, unbeschnitten, ausgeschlossen. Ihr hattet keinen Zugang zu Gott. Ihr wart ohne Hoffnung. Ohne Gott sein bedeutet ohne Hoffnung sein. Jetzt aber, Halleluja, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht wurden durch das Blut des Christus. Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden, das heißt Juden und Nichtjuden, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, jetzt wird's kompliziert, versucht dran zu bleiben, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Da sind die, die von ihrer Geburt aus Juden sind, im Bund mit Gott stehen. Der Abraham-Bund ist noch nicht aufgelöst. Und da sind die, die nichts mit Gott zu tun haben, sind die meisten von uns hier in Deutschland. Und in seinem Fleisch, und der Kolosserbrief nimmt explizit da auf das Kreuz, auf das Kreuzbezug. In seinem Fleisch, als er gekreuzigt wurde, als er sein Blut vergossen hat, das Blut des Christus, hat er die beiden in einen neuen Menschen vereint. Sodass wir jetzt nicht mehr Fremdlinge sind. Dass wir jetzt nicht mehr ohne Gott sind. Dass wir jetzt in Christus durch das Blut Jesu nahe gebracht worden sind. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Denkt daran. Denkt daran. Vergesst nicht, dass Gott gnädig war, als du noch nichts für ihn getan hast. Denk daran. Mach dir eine Erinnerung in dein Herzenshandy. Vielleicht auch in dein körperliches Handy. Wer doch mal ein fleischliches Handy. Mach dir eine Erinnerung. Denk daran. Römer 5, Römerbrief, Kapitel 5. Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist für Menschen gestorben, die ihm noch nichts gegeben haben. Er geht in Vorleistung. Er beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Gotthasser waren. Nicht Gottliebhaber, sondern Gotthasser. Vielleicht warst du in der Kirche, vielleicht hast du Bibel gelesen, aber inwendig in dir drin, du hast Gott gehasst. Gott gibt sein Leben für die, die ihn hassen. Jesus hat diese Gnade, diese Liebe bewiesen, dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. So ähnliche Verse finden wir in diesem Kapitel öfters, auch noch in Vers 6 zum Beispiel. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und Vers 7. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lasst uns zum Abschluss nochmal Hesekiel Kapitel 16 aufschlagen. Nur kurz, wie sich das weiterentwickelt. Gott schließt einen Bund mit seiner Braut, also mit seinem Volk. Und die Braut, das Volk wird schön, wird angesehen, wird reich und sie vergisst ihren Gott. Und sie fängt an, Hurerei zu treiben. Auf alle mögliche Weise, wie man sich's vorstellen kann, steht alles hier in diesem Kapitel. Und da heißt es dann, für jeden, der vorüberkam, spreizest du die Beine und also Gott malt das sehr in drastischen Farben aus. Und dann heißt es in Vers 20, ich lese mal 20 bis 22. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen, also diesen Göttern, zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du auch noch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Vers 22. Und bei allen deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Wenn wir vergessen, wie Gott mit uns angefangen hat, werden wir kein gutes Ende nehmen. Du wirst dich an deine Errettung, an deine Erlösung, an die vorläufige Gnade Gottes dir gegenüber in Ewigkeit erinnern. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich denke, dass die Erlösten, die im Himmel sind, sich an die vorläufige Gnade erinnern, an die Liebe und das Erbarmen. Und ich denke, dass die Verdammten, die in der Hölle sind, sich an die Gnade und an die Liebe und an das Erbarmen Gottes, was vorläufig war, erinnern. Und dann Vers 42 und 43. Ich will meinen grimmigen Zorn an dir stillen. Und dann wird sich mein Eifer von dir abwenden und ich werde Ruhe finden und nicht mehr zornig sein. Vers 43, weil du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht hast, sondern durch dies alles dich wie wild gegen mich gewandt hast. Siehe, so will ich auf dir deinen Wandel auf deinen Kopf bringen, spricht Gott der Herr, damit du nicht zu allen deinen Gräueln noch weitere Schandtaten verübst. Du hast nicht an die Tage deiner Jugend gedacht. Du hast nicht daran gedacht, was die Grundlage war, weshalb du so schön und so reich geworden bist. Du hast nicht daran gedacht, wer sich über dich erbarmt hat, als dir eigentlich nur der Tod blieb. Und so dürfen auch wir, die wir erlöst sind in Christus, nicht vergessen, was die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist. Dass er Erbarmen mit uns hatte. Dass wir nur eine Option hatten und das ist ewige Verdammnis, getrennt sein von Gott. Wenn er sich nicht erbarmt hätte über uns. Wenn er nicht vorangegangen wäre in Liebe. Wenn er uns nicht zu ihm gezogen hätte. Johannes Kapitel 5. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Sei denn der Vater zieht ihn. Könnt ihr nach vorn kommen? Ich möchte noch zum Schluss was vorlesen. Nicht singen, damit ihr nicht weglauft. Und dann werden wir nochmal einfach in den Lobpreis gehen und eine Antwort finden. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohnes mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beug mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bet ich auch allein. Auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Herr Jesus, wir sehen deine Gnade. Du hast deine Liebe, dein Erbarmen, deine Gnade bewiesen, als du für uns die Sünder gestorben bist, noch ehe wir etwas tun konnten, noch ehe wir etwas beweisen konnten, noch ehe wir dir irgendetwas zurückgeben konnten. Wir haben nichts außer dem, was wir empfangen haben. Herr, ruf uns das doch in Erinnerung. Wir bitten dich, hilf uns, Geist Gottes. Erinnere uns daran, wie weit weg wir von dir waren. Zeig uns doch, wie sehr wir auf dich und deine vorläufige Gnade angewiesen waren. Herr, wir danken dir, dass du den Bund nicht auf Grundlage unseres Eifers oder unserer Hingabe schließt, sondern dass du den Bund aufgrund deiner Liebe, deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit schließt. Öffne uns die Augen, Herr, für deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Wie es geschrieben steht, die Erbarmungen des Herrn sind nicht zu Ende. Sie sind alle morgen neu. Die Gnade des Herrn währt den ganzen Tag. Und die Gnade des Herrn erfüllt die ganze Welt. Und in dir, Jesus, haben wir Zugang zu dieser Gnade in der wir stehen. Herr, mach uns das immer wieder neu bewusst. Geist Gottes, diene uns, indem du uns das ins Bewusstsein rufst, dass du uns hilfst, dass wir daran denken, wie sehr wir verloren waren in Sünde, verloren waren, getrennt von dir. Aber du hast deine Hand ausgestreckt, in die Tiefe hinein, wie Jona das beschrieben hast. Du hast in die Tiefe gegriffen und uns herausgezogen. Herr, wir wollen das niemals vergessen, dass wir Sünder aus Gnade gerettet wurden. Wir wollen das niemals vergessen, dass du den weiten Weg gegangen bist, nicht wir. Und wir wollen uns selbst als Trophäen deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit sehen.